Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir können uns freuen, dass wir heute Morgen gemeinsam unserem Herrn Jesus Christus dienen dürfen. Zusammen ihn anbeten, loben, danken, preisen. Wir wollen heute Morgen in unserer Predigtreihe weitermachen. Im Epheser Kapitel 4 sind wir. Letztes Mal hat uns Alex Janssen ja bis Vers 25 gepredigt. Es wäre schön gewesen, wenn er heute die Fortführung machen könnte. Leider ging es bei ihm nicht. Und so schlagen wir unsere Bibeln auf, Epheser Kapitel 4, und lesen ab Vers 25 bis 32. Dort steht: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörenden Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich möchte eine kurze Einleitung geben, damit wir wieder mitgenommen werden in diesen Abschnitt. Der Epheserbrief ist ja so ähnlich aufgebaut wie der Römerbrief. Im ersten Teil von Kapitel 1 bis 3 geht es um die Heilswahrheiten der Gemeinde, das, was wir in Christus Jesus sind. Ab Kapitel 4 geht es dann um den praktischen Wandel eines Christen, eines Gläubigen. Beim letzten Mal ging es in Kapitel 4 von Vers 17 bis 19 darum, dass wir nicht mehr so wandeln sollen wie die Welt. Und dann von Vers 20 bis 24 sagt uns der Text, dass wir im Geist erneuert wurden und den neuen Menschen angezogen haben und wir wie Christus sein sollen. Heute in unserem Text, den wir eben gelesen haben, geht es jetzt wirklich ganz praktisch darum, wie ein Christ in der Welt lebt. Wie benimmt sich ein Christ? Paulus wird jetzt ganz praktisch. Er gibt Richtlinien für einen würdigen Wandel im Alltag. Er gibt eine konkrete Ausrichtung an. Er stellt Dinge ganz praktisch gegenüber. Er sagt, das sollst du tun und das nicht. Und diese Gegenüberstellungen wollen wir uns heute Morgen gemeinsam anschauen. Vers 25 beginnt damit: Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Der Text beginnt mit dem großen Thema, das die Menschen seit ihrer Erschaffung beschäftigt und mit dem jeder Mensch seit seiner Geburt verwoben ist. Seit dem Sündenfall sind wir Menschen tief verwurzelt mit dieser Frage: Wahrheit oder Lüge? Die Bibel lehrt, dass jeder Mensch seit seiner Geburt ein Sklave ist. Der Sklave, dem wir seit unserer Geburt automatisch dienen und der durch die Erbsünde in jeden Menschen auf dieser Welt hineinkommt, ist der Teufel. Und die Heilige Schrift sagt über diesen Teufel: Der Teufel ist der Vater aller Lügen. Die Bibel sagt, dass es in ihm keine Wahrheit gibt. Alles ist bei ihm auf Lug und Betrug aufgebaut. In Johannes 8, 44b lesen wir, was die Wurzel der Lüge ist. Dort lesen wir, wo der Ursprung ist, wo alles angefangen hat. Dort steht, der, das ist der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Die Lüge begann also mit Satan. Und wenn ein Gläubiger sich der Lüge hingibt, dann kommt er in den Machtbereich der Finsternis. Dann kann der Teufel anfangen, ihn zu manipulieren. Dann wird es gefährlich für uns als Christen. Wenn wir lügen, hat der Teufel immer einen Triumph zu feiern. Denken wir daran, wie es bei den ersten Menschen war, gleich nach dem Sündenfall. Als Gott den Adam als den Verantwortlichen fragt: Adam, wo bist du? Was sagt er da? Ich bin nackt, oder wir sind nackt. Wir haben uns versteckt. Und Gott fragt ihn: Hast du von dem Baum der Erkenntnis gegessen, von dem ich verboten habe? Und was sagt er? Er sagt nicht ja. Nein, er sagt: Eva ist schuld. Sie hat ihn mir gegeben. Und dann fragt Gott die Eva. Und was sagt sie? Sie sagt: Die Schlange ist schuld. Sie hat mich verführt. Ja, das ist alles richtig. Die Schlange hat die Eva verführt. Die Eva hat dem Adam zu essen gegeben. Es ist richtig, dass es so war. Und trotzdem hat Gott zu beiden gesagt: Ihr sollt nicht essen von der Frucht. Adam und Eva wussten ganz genau, was sie dort taten. Gott hat ihnen die Verantwortung übergeben. Wir Menschen, wir sind so seit diesem Tag. Wir versuchen abzuwimmeln. Wir stellen uns nicht zu dem, was war. Wir versuchen zu verharmlosen. In der Welt sagt man dazu lavieren. Das heißt, auszuweichen, sich nicht dazu zu stellen. Und bereits das ist eine Form der Lügenhaftigkeit. In unserem Fleisch ist die Lüge installiert. Seit dem Sündenfall ging diese Lügenhaftigkeit auf jeden Menschen über. In der Zeit, in der wir leben, seit Beginn, es gibt zwei hauptsächliche Arten, wie der Teufel uns Menschen zu belügen versucht. Die eine Art ist, dass er versucht, uns Menschen weiszumachen, dass es ihn gar nicht gibt, dass er in Wirklichkeit gar nicht existiert, dass er völlig harmlos ist. Er sagt den Menschen: Ihr lebt, und wenn ihr sterbt, ist alles vorbei. Es gibt keinen Gott. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Genießt eure 70, 80, 50, 90 Jahre und glaubt nicht daran, dass ihr irgendwann mal in einer Ewigkeit sein werdet. Die zweite große Lüge ist die Religion. Uns muss klar sein, dass der Teufel nirgendswo mehr die Menschen anlügt und verführt als durch Religion. Jede Religion ist eine Lüge Satans. Und die meisten Menschen sind doch in irgendeiner Form religiös. Das Tragische ist, dass Millionen, Milliarden von Menschen dieser Lüge Satans glauben. Wenn Menschen geboren werden, werden sie schon kurz nach ihrer Geburt das erste Mal belogen. Dann wird gesagt, durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Wir werden Glieder Christi in die Kirche eingefügt. Das ist nicht die Wahrheit. Kein Mensch, keine Säuglingstaufe befreit einen Menschen vor Sündenvergebung. Das ist ein Trug. Und hier steht, redet gegeneinander die Wahrheit. Auch das müssen wir den Menschen sagen. Nur der Glaube an Jesus Christus befreit uns von Schuld und gibt uns ewiges Leben. Und allerspätestens, wenn der Mensch im Grab liegt, wird er das zweite Mal belogen, weil man dem Menschen die Seligkeit zuspricht. Und in Wirklichkeit ist er längst in der ewigen Verdammnis. Unser Text sagt, redet gegeneinander die Wahrheit. Auch das gehört zur Wahrheit, dass wir den Menschen das sagen. Wir müssen sie warnen, dass sie einem Trugbild glauben. Das griechische Wort, das hier in unserem Text mit Wahrheit übersetzt wird, hat vier Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist Wahrheit. Die zweite Bedeutung dieses Wortes ist Wirklichkeit. Und Wirklichkeit ist der Gegensatz der Lüge. Das, was der Teufel uns einredet, ist immer Illusion. Es ist nicht echt. Es wird uns etwas vorgemacht. Wir glauben oft, oder die Menschen glauben oft, an eine Fata Morgana, ein Trugbild, etwas, das nicht real ist. Doch die Wahrheit ist immer echt. Die Wahrheit ist immer auch die Wirklichkeit. Man könnte auch sagen, die Wahrheit ist das, was wir realistisch nennen. Die dritte Bedeutung ist Wahrhaftigkeit. Das ist die Folge. Und die vierte Bedeutung ist die Aufrichtigkeit. Kommen wir zu der anderen Seite. Auf dieser Seite stehen wir, seitdem wir den Geist Gottes in uns haben, also seit unserer Bekehrung. Aber wenn wir uns bekehren, bleiben wir trotzdem Sklaven. Der Unterschied ist, dass wir jetzt einem anderen Besitzer gehören. Die Ansprüche haben sich geändert. Nicht mehr der Teufel ist es, dem wir jetzt dienen und gehorchen und der uns beherrscht. Nein, jetzt sind wir Diener und Sklaven eines anderen Herrn geworden. Jetzt sind wir Sklaven unseres Herrn Jesus Christus. Und dieser Herr hat uns nicht einfach so bekommen. Er musste einen Preis dafür bezahlen. Und dieser Preis war sein Tod für mich und für uns alle, stellvertretend am Kreuz auf Golgatha. Und jetzt, seit unserer Bekehrung, dienen wir dem einzig wahren Gott. Und die Bibel sagt von diesem Gott, dass er die Wahrheit ist. Und sie sagt uns ganz deutlich, bei diesem Gott gibt es keine Lüge. Und so radikal wie diese beiden Gegensätze sind, also Teufel und Wahrheit, Gott und Teufel oder Wahrheit und Lüge, so radikal sollen wir Christen mit der Lüge brechen und die Wahrheit reden. Die Zeitform, die hier benutzt wird, beinhaltet einen Zustand, und zwar nicht die Lüge abzulegen in dem Sinne, dass man es nur einmal tun soll. Nein, hier meint Paulus, dass es im Leben eines Christen einen Punkt geben muss, wo er mit dieser Sünde bricht. So wie wir uns bei unserer Bekehrung entscheiden. Ich möchte jetzt Jesus Christus dienen, mit allen Konsequenzen und mit allen Kosten, die dabei auf mich drauf zukommen. Genauso müssen wir uns entscheiden, ich will nicht mehr lügen. Es geht hier um ein dauerhaftes Reden der Wahrheit, einen Zustand, in dem wir als Christen ein Leben lang bleiben sollen. Es geht um eine Willensentscheidung. Ich breche mit der Lüge radikal und ich werde ab sofort die Wahrheit sagen. Was ist Wahrheit? Ich werde nur ein paar Bibelstellen nennen. Wahrheit ist durch unseren Herrn Jesus Christus gekommen, Johannes 1,14 plus 17. Er verkündigte die Wahrheit, Johannes 8. Er selbst ist die Wahrheit, Johannes 14,6. Sein Geist ist der Geist der Wahrheit, Johannes 14,17. Sein Wort, die Bibel, ist die Wahrheit, Johannes 17,17. Seine Gemeinde, wir als Christen, ist die Grundfeste der Wahrheit. 1. Timotheus 3,15. Er hat uns durchs Wort der Wahrheit wiedergeboren. Jakobus 1, Vers 18. Vers 26. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Wenn wir diesen Vers lesen, denken wir vielleicht, wie kann das sein? Ist das nicht ein Widerspruch? Zornig sein und nicht sündigen. In den meisten Stellen der Bibel, die wir über Zorn lesen, wird der Zorn als etwas Menschliches und etwas Sündiges verurteilt. In Prediger 5, 14 bis 16 lesen wir, wie der Mensch ist. Dort steht, so nackt, wie er aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, geht er wieder dahin und er kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seiner Hand davontragen könnte. Das ist auch ein böses Übel, dass er gerade so, wie er gekommen ist, wieder gehen muss. Und was bleibt ihm davon? Dass er sich um Wind abgemüht hat? Dazu muss er alle seine Tage sein Brot in Finsternis essen und hat viel Ärger, Leiden und Zorn. Hier lesen wir, wie ein Leben abläuft, wie das Menschsein ist oder sein kann. Ein Mensch hat diesen Zorn in sich. Wenn ein Mensch wütend wird, ist das eine Reaktion des Fleisches. In Galater 5, 19 bis 20 lesen wir, was die Werke eines Menschen sind. Dort steht, offenbar aber sind die Werke, welche sind. Die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen. Zorn ist, wenn es nach dem Fleisch geschieht, Sünde. Es gibt aber einen Zorn, bei dem wir aufgefordert werden, nicht zu sündigen. So steht es in unserem Text. Deshalb steht in unserer Bibelstelle, wenn ihr zürnet, so sündigt nicht. Wenn aber jeder Zorn beim Menschen schlecht wäre, dann müsste Paulus hier schreiben, zürnet nicht, weil ihr sonst sündigt. Das sagt er aber nicht. Jesus Christus wurde ja ein Mensch und Gott offenbart im Fleisch. Bei Jesus sehen wir, dass ein Mensch zornig sein kann, ohne zu sündigen. Es gibt also einen Zorn, der keine Sünde ist. Natürlich werden jetzt einige sagen, Moment mal, da ging es doch um Jesus. Richtig, das stimmt. Aber Jesus war als vollwertiger Mensch auf dieser Erde und dabei auch aktiv zornig. Wir denken an die Tempelaustreibung oder an Markus 3, Vers 5. Es gibt zwei Arten von Zorn. Zorn, der gottgemäß ist und Zorn, der menschlich ist. Jeder Zorn, der menschlich ist, ist böse. Von solch einem Zorn sollen wir uns trennen. Ein gutes und praktisches Beispiel liefert uns Mose. Wir alle kennen die Geschichte von Mose, als er sah, wie seine Mitmenschen, die Israeliten, sein eigenes Volk unterdrückt wurde. Was machte er da? Er erschlug den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. 2. Mose 2, Vers 12, da schaute er sich nach allen Seiten um, dass mich bloß keiner beobachtet. Und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose bekommt Wut, er bekommt Zorn und er schlägt einen Menschen. Wie oft ist das bei uns passiert als Gläubige in unseren Herzen, dass wir einen unbändigen Zorn bekommen und wir gehen vielleicht nicht hin und erschlagen jemanden mit einer Axt oder mit einem Knüppel, aber mit Worten. Mose hat diese Tat 40 Jahre gekostet. 40 Jahre hat Gott ihn danach in seine Schule genommen. Und was sagt die Bibel später über Mose? Er war der sanftmütigste Mensch auf Erden. Nach diesen 40 Jahren der Schulung wurde Mose zurückgeschickt zum Pharao. Er bekam den Auftrag, das Volk Gottes herauszuführen aus Ägypten ins gelobte und verheißene Land. Doch der Pharao lässt es nicht zu. Er möchte das Volk nicht ziehen lassen. Und dann lesen wir in 2. Mose 11, Vers 8, dass Mose vom Pharao hinausging mit grimmigem Zorn. Hat Mose hier gesündigt? Nein, das war ein anderer Zorn. Mose ist hier ergrimmt und zornig über Sünde. Auch wir können zornig sein gegenüber Sünde. Der Apostel Paulus war selbst grimmig oder zornig in der Sünde, über Sünde. Apostelgeschichte 17, Vers 16 lesen wir das, als er nach Athen kommt und diese ganzen Götzenbilder sieht. Ergrimmte er in seinem Herzen. Und das ist etwas, das gut ist. Über Sünde für sich selber zornig zu werden und zu ergrimmen. Denn dieser Zorn richtet sich nicht gegen eine Sache oder gegen eine Tat, beziehungsweise dieser Zorn richtet sich gegen eine Sache oder gegen eine Tat, also gegen ein Unrecht oder eine Sünde. Bei sündigem Zorn aber verurteilen wir den Menschen. Wir beschimpfen ihn, wir greifen ihn in seiner Persönlichkeit an, wir werden vielleicht sogar aggressiv und handgreiflich. Als Mose vom Pharao hinausging und zornig wurde, als Paulus die Götzenbilder gesehen hatte und ergrimmte, ging es ihnen nicht darum, Menschen zu verunglimpfen in ihrer Persönlichkeit, ging es ihnen nicht darum, ihnen nach Möglichkeit mit Worten weh zu tun. Nein, sie waren zornig und ergrimmt über die Sache, also über die Götzenbilder und die Sünde. Paulus sagt hier, geh nicht ins Bett mit Zorn. Der Zorn soll kein Dauerzustand sein. Er soll nicht unser Leben bestimmen und wir sollen uns nicht von ihm leiten lassen. Menschlich und fleischlich gesehen bekommen wir Zorn, wenn Dinge nicht bereinigt werden in unserem Leben. Wir kennen doch alle diesen berühmten letzten Tropfen, der bestimmt in jedem von uns schon mal das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Auf unser Leben angewandt bedeutet das, dass wir sagen, so, jetzt reicht es mir. Jetzt werde ich mal richtig loslegen. Und dann fangen wir an, zornig zu werden. Aber warum haben wir es so weit kommen lassen? Warum haben wir uns hochschaukeln lassen? Warum sind wir dem Teufel auf den Leim gegangen? Warum haben wir diese Dinge nicht sofort bereinigt? Warum sind wir nicht zu der Frau gegangen und haben mit ihr gesprochen? Oder zu den Eltern oder zu den Geschwistern? Und auch den Geschwistern in der Gemeinde. Warum haben wir diese Dinge nicht sofort geklärt? Warum haben wir eins nach dem anderen hineingefressen in uns? Wären wir doch schon viel eher gekommen und hätten darüber gesprochen. Wie viele Missverständnisse lassen sich so bereinigen und vermeiden? Vers 27 bis 28. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Hier besteht eine Gefahr. Wenn wir uns von der Sünde nicht reinigen, kann der Teufel Raum in uns finden oder gewinnen. Wir sollen Sünde rigoros bekämpfen. Lassen wir Sünde zu, geben wir dem Teufel automatisch etwas Platz in uns. In 2. Korinther 6, 14 bis 7, Vers 1 lesen wir, was ein Christ machen soll, um dem Teufel keinen Raum zu geben. Lest es euch zu Hause einmal durch. Ich werde es jetzt nicht tun. Wenn wir als Christen uns aber nicht von der Sünde absondern und wenn wir die Grenzen nicht erkennen und nicht ziehen, jeder Einzelne bei uns im Leben, geben wir dem Teufel Platz. Wir räumen ihm einen Raum ein. Es ist heutzutage sehr aktuell unter Christen, auch in der Welt, dass die Frage gestellt wird, wie weit darf ich gehen? Was darf ich machen? Wie weit darf ich meine Grenzen ausweiten, bis etwas zur Sünde wird? Wir Christen sind Grenzgänger geworden. Wir versuchen uns an dem absolut Maximalen zu bewegen, zu gehen, um möglichst viel auszunutzen. Das, was diese Welt zu bieten hat. Ist es nicht so? Ist das die Haltung, die wir als Christen haben sollten? Nein. Wir sollten uns vielmehr als Christen fragen, was kann ich persönlich machen, um dem Vorbild Jesus Christus noch ähnlicher zu werden? Unser oberstes Ziel als Christen sollte es sein, in der Heiligkeit zu leben, Jesus Christus nachzuahmen, in seine Fußstapfen zu treten. Wenn wir danach mit ganzem Herzen trachten, werden sich solche Fragen nicht stellen. Jakobus 4, 1 bis 12 listet uns einen ganzen Katalog auf. Lest es einmal durch. Nicht stehlen. Was hat es mit dem Stehlen auf sich? Schon in den 10 Geboten heißt es, du sollst dich nicht gelüsten deines Nächsten. Stehlen hat etwas mit der Lust zu tun. Stehlen hat etwas mit Unzufriedenheit zu tun. Ich brauche mehr. Es hat etwas mit Geiz zu tun. Wie weit haben wir auf diesem Gebiet unsere Grenzen gesteckt? Ist diese Grenze, wo Diebstahl beginnt, für jeden Menschen variabel? Manche würden sagen, ja. Die Bibel zieht auch hier ganz deutliche Grenzen. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Das bedeutet, wenn du auf der Arbeit bist, nichts mitnehmen darfst, was du nicht auch bezahlt oder was dein Chef dir nicht ausdrücklich erlaubt hat, mitzunehmen. Alles, was du mitnimmst und es gehört nicht dir, ist stehlen, egal was es ist und egal wie wertvoll es ist. Denn es ist doch klar, jemand anders hat für dieses vorher bezahlt. Schärfen wir unser Gewissen auch in dieser Sache. In Jakobus 1,14 lesen wir, was die Versuchung aus der Begierde, dass die Versuchung aus der Begierde entsteht. Dort steht: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also, zuerst ist die Begierde da. Ich möchte etwas. Sieht gut aus. Diese Begierde reizt und lockt den Menschen. Dann nimmt der Mensch das, was nicht sein ist. Und wenn er das getan hat, also wenn er diese Begierde empfangen hat, dann hat er aktiv gesündigt. Die Sünde aber hat als Folge den Tod. Und genau das, was Jakobus hier beschreibt, ist auch im Paradies geschehen. Dort steht: Und die Frau sah, die Augenlust, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass sie eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre. Und danach passierte die aktive Sünde. Römer 13, 9 bis 10 ist die Zusammenfassung für uns als Christen, wie wir zu leben haben. Es geht hier um die Ethik. Arbeiten. Paulus sagt, was wir anstelle von Diebstahl machen sollen, nämlich arbeiten. Das Arbeiten, wie wir es heute kennen, dass es nämlich oftmals mühsam ist, dass es schwierig ist, dass es viel Kraft kostet, dass es eine Last ist, ist etwas, das auch mit dem Sündenfall zu tun hat. Auch dort sei Gott, sagt Gott zu den Menschen: So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Ein Gläubiger muss aber auch diese Last annehmen. Gott möchte es von ihm. Faulheit wird in der Bibel radikal verurteilt. Jede Form davon. Menschen sollen arbeiten. Das Arbeiten schützt den Menschen aber auch. Nicht nur im Handwerklichen oder im Alltäglichen. Nein, im geistlichen Bereich ist es auch so. Auch im geistlichen Bereich sollen wir unsere Arbeit machen. Gott möchte von einem jeden von uns, alle, die wir Glieder in einen Leib hineingefügt wurden, dass jeder Einzelne eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Sträuben wir uns nicht davor, widersetzen wir uns nicht, sondern fragen: Jesus Christus, wo willst du, nicht ich, wo möchtest du, dass ich mich einbringe? Kein schlechtes Wort. Wieder geht es um das Reden. Jetzt, nachdem der Herr uns verändert hat, nachdem wir unsere alten Kleider ausgezogen haben und die neuen angezogen, sollen wir eine neue, uns eine reine Sprache aneignen. Wir sollen darauf achten, welche Worte wir wählen. In meiner Zeit als Ungläubiger habe ich viel unrein geredet und viel geflucht und viele unsaubere Worte gehörten dazu. Doch die Bibel fordert uns auf: Legt das ab. Wenn ihr redet, passt auf, redet edel miteinander, also rein. Wir kennen das Wort edel von den Edelmetallen, von Gold und Silber. Wir sollen reines Reden haben. Passen wir auf, Geschwister, was über unsere Lippen kommt. Das Wort Gottes sagt zum Reden Folgendes, Jakobus 4, Vers 11, verleumde nicht. Epheser 4, 25, unser Text, Lüge ist gefährlich. Epheser 5, 1 bis 4, Gott will geistliches Reden. 1. Johannes 3, 18, keine leeren Worte. In Jakobus 1,26 lesen wir, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Was sollen wir anstelle von schlechtem Reden machen? Wir sollen Inhalte weitergeben, die gut zum Bauen sind, nützlich sind. Es geht darum, genau darauf zu achten, wo hat der andere ein Bedürfnis. Es geht darum, dass ich schaue, wo kann ich ihm helfen? Wo kann ich mich einbringen in das Leben eines anderen? Was bringt ihn weiter? Es steht hier, es soll Gnade denen verhelfen, die es hören. Gnade bedeutet eine göttliche Hilfe. Die Hörer sollen durch unser Reden beschenkt werden. Vers 30, nicht den Heiligen Geist betrüben, mit dem ihr versiegelt seid. Betrüben heißt traurig machen, Kummer bereiten, Schmerz bereiten. Der Heilige Geist wohnt doch in uns. Und dieser Heilige Geist wird eines Tages dafür sorgen, dass wir Christen im Himmel sein werden. Er ist uns doch als Beistand gegeben, weil wir alleine niemals dem Teufel widerstehen könnten. Wir brauchen den Heiligen Geist, um auf dieser Erde zu bestehen. Es steht, der Heilige Geist wird gegeben auf den Tag der Erlösung hin. Warum konnte Jesus auferstehen? Die Antwort ist, weil er sündlos war. Weil er sündlos war, hatte der Teufel keinen Zugriff auf ihn. Er hatte kein Recht an Jesus Christus. Versiegelt mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass auch wir vor den Augen unseres Herrn sündlos sind. Wenn wir sterben, hat der Teufel keine Besitzansprüche an uns. Er kann uns gegenüber nichts geltend machen. Denn wir sind erlöst durch das Blut Jesu. Und der Heilige Geist ist das Siegel oder die Bestätigung, dass wir Sündenvergebung haben und vor dem Vater durch Jesus Christus rein sind. Der Geist ist der Garant für den Empfang des Erbes. Die göttliche Versiegelung bedeutet Schutz. Schutz davor, dass der Teufel keinen Zugriff auf uns nehmen kann. Gott hat von sich alles getan. Unsere Bewahrung ist aber auch davon abhängig, dass wir in dem Bereich dieser Bewahrung bleiben. Wer einmal zum Kreuz gekommen ist, muss auch sein weiteres Leben lang sich bei diesem Kreuz aufhalten. Denn nur bei diesem Kreuz ist die Bewahrung und das Heil vor dem Zorngericht. Bewahrt werden kann nur werden, wer sich auch bewahren lässt. Die Bewahrung findet nur in Jesus Christus statt. Wer sich außerhalb von Christus begibt, begibt sich aus dem Raum der Bewahrung. Eine Bewahrung außerhalb von Jesus Christus gibt es nicht. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Zuerst redet Paulus von Dingen, die man entfernen muss, und dann von Dingen, die man annehmen muss. Bitterkeit. Wir alle kennen ungenießbare Pflanzen. Bitter heißt ungenießbar. Und davor warnt Paulus uns. Wenn wir giftig sind, wenn wir ungenießbar sind für den anderen, können wir auch nicht dem anderen mehr dienen. Das Gegenteil von Bitterkeit ist süß. Zorn und Wut. Darüber haben wir schon in unserem Text in Vers 26 nachgedacht. Aber es ist bei uns Menschen nicht oft so, wir alle haben das Bedürfnis, uns einmal richtig Luft zu verschaffen. In der Welt heißt es, Der Mensch soll seine Aggressionen ausleben. Das ist falsch. Auch mit unseren Aggressionen sollen wir zu unserem Herrn Jesus Christus kommen. Schreien. Ja, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, dann dürfen wir uns das sagen, aber nicht schreien. Wer schreit, hat oft Zorn und Wut in sich und hat die Kontrolle seinem Fleisch übergeben. Dort, wo der Geist Gottes ist, wird nicht geschrien. Wir dürfen konsequent sein. Doch wir sollen uns in Diskussionen nicht hineinsteigern, bis wir uns gegenseitig anschreien. Der Gegensatz von Geschrei ist die Stille. Und der Gegensatz von Zorn ist die Barmherzigkeit. Lästerung. Die Lästerung kommt aus einem bösen Herz und ist das Wesen des Teufels. Die Lästerung nimmt in unserer Zeit immer mehr zu. Sie nimmt immer mehr Gestalt an. In der Offenbarung lesen wir, dass die Lästerung zum Wesen der Hure Babylon gehört. Der Gegensatz der Lästerung ist die wahre Anbetung und die Dankbarkeit für die Erlösung. Als letztes nennt Paulus hier, dass alle Bosheit von euch weggetan werde. Das Gegenteil der Bosheit ist, lieb, gelinde und freundlich zueinander zu sein. Paulus beendet diesen Abschnitt mit Vers 32, in dem er sagt, wie wir sein sollen. Werdet freundlich zueinander. Wir sollen nützlich füreinander sein. Vergebt euch einander. Vergeben ist das Gegenteil von Heimzahlen. Schon im Vaterunser gibt uns Jesus das Prinzip der Vergebung vor. Er sagt, so sollen wir beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Der Schlüssel des Ganzen ist die Vergebung. Vergebung bedeutet, dem anderen auch dann zu vergeben, wenn er noch nicht einmal darum gebeten hat. Damit haben wir unseren Teil als Christen erfüllt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir Sünde tolerieren oder sogar unter den Teppich kehren dürfen. Auf gar keinen Fall. Die Schuld deines Gegenübers, wenn er sich an dir versündigt hat, wird erst dann für ihn vergeben, wenn er auch darum bittet und Buße tut. Aber wenn wir es schon tun, ohne dass wir darum gebittet werden, wenn wir verletzt werden oder beleidigt, wenn wir das tun, dann bekommen wir Frieden in unseren Herzen. Wir werden für den Teufel nicht mehr angreifbar. Die Wurzel der Bitterkeit wird so in unseren Herzen keinen Boden finden. Sie wird nicht wachsen können. Ich möchte zusammenfassen. Vers 25. Nicht die Lüge reden, sondern die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Vers 26 und 27. Nicht zornig sein, sondern Zurückhaltung üben. Vers 28, wir sollen nicht stehlen, sondern Gutes wirken und den Bedürftigen abgeben. Vers 29, nicht faules Reden, sondern erbauendes Reden. Wenn wir arbeiten und wir versuchen etwas mit der Hand anzuheben und wir schaffen das nicht, weil wir zu schwach sind, dann nehmen wir die andere Hand dazu und gemeinsam können wir es stemmen mit zwei Händen. Das ist Erbauung. Die eine Hand hilft der anderen. So sollen wir gegeneinander sein. Vers 30, nicht den Heiligen Geist betrüben. Vers 31 und 32, nicht Feindlichkeit, sondern Freundlichkeit und Vergebung. Denken wir daran, wie viel Vergebung haben wir doch bekommen durch Jesus Christus. Ich möchte noch zum Schluss beten. Amen. Stehen wir auf. Vater unser im Himmel, danke für dein Wort, Herr, und du siehst, wie herausfordernd das für mich ist. Und du siehst, wie unvollkommen ich in diesen Dingen bin. Vater, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf, dass du für mich gestorben bist. Und so bitte ich dich, hilf mir bei diesen Sachen, die wir heute gelesen haben, dass du oder dass ich mit deiner Hilfe Sieg über sie errunge. Du hast diesen Sieg schon vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Und wir kämpfen nicht alleine gegen den Teufel. Du bist unser Beistand. Ich danke dir dafür. Segne uns beim Nachdenken. Amen.